Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen heute Morgen einen Abschnitt aus Matthäus 15 lesen. Wir lesen Matthäus 15 vom Vers 21 bis 28. Und Jesus ging von dannen und entwich in die Gegenden von Tyrus und Sidon. Und siehe, ein kananäisches Weib, das von jenen Grenzen herkam, schrie zu ihm und sprach: Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten herzu und baten ihn und sprachen: Entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und huldigte ihm und sprach: Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach: Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hündlein hinzuwerfen. Sie aber sprach: Ja, Herr, denn es essen ja auch die Hündlein von den Brosamen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Liebe Brüder und Schwestern, diese Frau ist eine von den beiden Menschen, denen der Herr bezeugt hat, dass sie großen Glauben haben. Der andere war ein römischer Hauptmann. Also beide keine Israeliten. Großer Glaube ist ein faszinierender Ausdruck. Und jeder Christ wünscht sich, er hätte großen Glauben. Dem großen Glauben werden wunderbare Verheißungen gegeben. Die Jünger empfanden auch, dass sie zu wenig Glauben hatten. Und sie sind einmal zum Herrn gekommen und haben ihn gebeten: Herr, vermehre uns den Glauben. Und aus der Antwort, die er ihnen gibt, geht einmal hervor, dass der Glaube etwas Herrliches ist. Ihr könntet alles erbitten und ihr bekämet es. Er sagt ihnen aber auch, dass man ihn auf die Weise nicht bekommt, dass man ihn sich einfach erbittet. So geht's nun nicht mit dem großen Glauben. Der große Glaube ist da etwas sehr Seltenes. Es gibt viel mehr tüchtige Bibellehrer, große Evangelisten als Menschen mit großem Glauben. Ich denke auf Georg Müller, den Mann mit dem großen Glauben, auf den einen können wir wenigstens 100 Bibellehrer finden. Die sind viel zahlreicher. Der große Glaube ist etwas ganz Besonderes. Worin zeigte sich nun eigentlich der große Glaube dieser Frau? Die hat kein Wunder vollbracht. Was hat die eigentliche Macht? Ich nehme an, dass die Frau überhaupt nicht an Glauben gedacht hat, dass der Begriff in ihren Überlegungen gar nicht vorkam. Aber es sind drei Dinge auf jeden Fall, die uns auffallen. Als erstes redet sie den Herrn an mit Herr und Sohn Davids. Heute sagen viele einfach Jesus, kommt auch vor im Neuen Testament. Aber sie nennt ihn Herr und Sohn Davids. Sohn Davids war der Titel für den Messias. Sie wusste, er war mehr als ein Mensch. Er war der von Gott verheißene Retter und Herrscher. Und dann hat sie ganz anhaltend gefleht. Wenn man es sich genau ansieht, hat sie viermal den Herrn angesprochen. Beim ersten Mal hat sie ihn gebeten und dann heißt es: Er aber antwortete ihr kein Wort. Das ist die schlimmste Ablehnung, die man sich denken kann. Menschen, die ganz weit weg sind von Gott, kommen schließlich dahin. König Saul rief in seiner Not, Gott antwortet mir nicht. Ein schrecklicher Zustand für die, die einmal Verbindung mit Gott hatten. Und der Herr antwortete ihr kein Wort. Sie hat aber doch weiter geschrien. Die Jünger sagen, Herr, hilf ihr, sie schreit hinter uns her. Ist ja nicht so angenehm, wenn da eine Gruppe durchs Land zieht, der Herr und seine Jünger und dahinter ihnen eine Frau, die dauernd schrie. Und dann lesen wir, dass sie zu ihm kommt und ihn huldigt. Das war gewissermaßen das dritte Mal. Und jetzt ist der Herr Jesus schon viel zugänglicher. Jetzt sagt er nicht mehr, das ist unmöglich. Er sagt, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und es ein Hündlein vorzuwerfen. Das war eine schreckliche Beleidigung für die Frau. Überlegen wir doch einmal, was der Herr sagt. Die Israeliten, das sind die Kinder, die sitzen am Tisch und er ist ihr Herr. Und die anderen, das sind nur die Hündlein unterm Tisch. Ich glaube, es ist selten jemand so beleidigt worden wie diese Frau. Und was sagt sie? Ja, Herr. Eine erstaunliche Frau. Ich will nicht versuchen zu erklären, woher sie das alles wusste. Ich kann das gar nicht. Aber sie wusste, dass Jesus der Herr, der Messias war. Sie wusste, dass Jesus heilen konnte, darum ließ sie sich nicht abwenden. Und als er ihr schließlich sagt, ihr Nicht-Israeliten, ihr seid nur wie die Hündlein unterm Tisch, da hat sie auch noch Ja, Herr, gesagt. Und dann gesagt, ich will ja auch gar nicht am Tisch sitzen, aber wenn nur ein Brocken von deinem Tisch fällt, genügt vollständig. Und da sagt der Herr Jesus, o Frau, dein Glaube ist groß. Worin bestand er eigentlich, dieser Glaube? Vielleicht hat die Frau dieses Wort gar nicht mal recht zu Herzen genommen. Sie hat sich nur über die Zusage gefreut, dir geschehe, wie du willst. Ich denke, aufgrund dieses Textes kann man sagen, Glaube ist so viel wie eine richtige Vorstellung vom Herrn haben. Diese Frau kannte den Herrn viel besser als all die anderen, die da waren. Wahrscheinlich auch besser als die Jünger. Eine richtige Vorstellung vom Herrn und eine richtige Vorstellung von Gott, das ist Glaube. Und so kann jemand großen Glauben haben, ob in Not oder nicht, ob was Besonderes durch ihn geschieht oder nicht. Er hat die richtige Schau von Gott und die richtige Schau vom Herrn und die entscheidet alles. Und darum wollen wir heute einmal über vier Dinge nachdenken. Vier Dinge, die mit Gott zusammenhängen. Über seine Größe, über seine Gegenwart, über seine Heiligkeit und über seine Liebe. Und wollen versuchen, soweit uns das überhaupt möglich ist, eine rechte Schau von Gott zu haben. Zunächst die Größe Gottes. Wir alle kennen ja den ersten Satz der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Erstaunlich, dass uns das als erstes gesagt wird. Es könnte doch am Anfang auch eine Verheißung stehen oder ein Trostwort oder eine Ermahnung oder eine Erklärung über die Liebe Gottes. Alles nicht. Als erstes wird uns gesagt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wenn wir dann versuchen, diesen Satz zu verstehen, dann merken wir sofort, einfach wie er ist, wir können ihn gar nicht packen. Wir wissen nicht, was Schaffen ist. Unter Schaffen verstehen wir etwas machen, ohne vorhandenes Material zu verwenden. Wir Menschen brauchen immer Material. Wir haben in der Schule schon gelernt, dass die Völker reich sind, die reiche Bodenschätze haben. Der eine hat Eisen oder Kohle oder Petroleum. oder Holz wächst in seinem Land oder was immer es sei, Bodenschätze. Und der Herr hat geschaffen, ohne irgendein Material zu verwenden. Etwas, was wir nicht nur nicht können, sondern was wir uns nicht einmal vorstellen können. Und wenn wir dann uns nur vorstellen, dass da einer ist, der die Sonne, der die Erde gemacht hat, das geht schon weit über unser Vermögen hinaus. Aber Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Damit ist das ganze Universum gemeint. Und die Astronomen machen uns erstaunliche, unfassbare Aussagen darüber. Die nennen uns Zahlen, die wir überhaupt nicht mit Begriffen füllen können. Und dann steht Gott vor uns als der Ursprung von allem und er hat selbst keinen Ursprung. Auch das können wir uns nicht denken. Jemand, der nie angefangen hat. Aber so ist Gott. Ohne Ursprung und doch der Ursprung von allem. Ach, wenn wir das doch mehr verständen. Wir fragen uns oft, ob Gott noch dies oder das tun kann. Und ein ganz Frommer, der sagt dann, ja, Gott kann das. Natürlich kann Gott alles. Der hat laufend Dinge getan und tut Dinge, die wir nicht einmal in unserer Fantasie uns denken können. Wenn wir ahnten, wer Gott wäre, dann würden alle Meinungsverschiedenheiten verstummen. Dann wäre Gehorsam das Selbstverständliche. Und dann wäre auch Vertrauen das Selbstverständliche. Auch die Sorgen würden schwinden. Und noch etwas ganz Schreckliches wäre weggeblasen. Das Desinteresse an Gott. Ach, wie viele Christen gibt es, die halten eine lose Verbindung zu Gott aufrecht. Sie wollen ja nicht Nein sagen zu ihm. Und sie plagen oder würgen sich dann eine müde Stunde in der Woche ab. Da gehen sie zur Kirche oder zu irgendeinem Gottesdienst. Sie haben sich auch fest vorgenommen, jeden Tag zu beten, tun sie auch am Morgen. Und manchmal denken sie schon an andere Dinge, während sie noch beten. Ich kenne einen Bruder, der sagte mir, ich stehe morgens, fällt mir so schwer aufzustehen, dann ziehe ich mich schnell an, beten tue ich im Auto. Was ist das für ein Beten? Ich sage nicht, dass man nicht im Auto beten darf. Man muss unterscheiden zwischen seinem regelmäßigen Gebet und seinem zusätzlichen Gebet. Aber das normale, regelmäßige, planmäßige Beten, das kann ich nicht im Auto tun. So wie ich auch nicht immer meine Mahlzeiten im Auto einnehmen kann. Es wäre ein Chaos, wenn einer das auf die Dauer tun wollte. Das muss eine Extrastunde sein. Und dann gibt es welche, habe ich auch mal zugehört, vor vielen, vielen Jahren. Die lesen grundsätzlich ein Kapitel am Tage. Ach, bei mir wurde es oft spät abends, dann las ich es noch schnell. Ärgerte ich mich über die langen, kannte die kurzen. Ein ganz armer Zustand. Ist aber wahrscheinlich ziemlich verbreitet. Wenn wir wüssten, wie groß und wie herrlich Gott ist, dann würden wir uns für ihn interessieren, über ihn nachdenken. Dann könnten wir mit dem Psalmisten sagen, sein Wort ist mein Sinnen den ganzen Tag. Wir können Gott näher kommen. Es ist wie mit allem. Wenn man sich für eine Sache interessiert, dann wird sie immer interessanter. Dann erfährt man immer mehr. Dann weiß man immer mehr. Und so können wir Gott näher kommen. Aber nicht im Vorbeigehen. Auch das kostet etwas an Zeit und an Konzentration. Und nun das Nächste. Gott ist uns nah. Das ist eigentlich unvorstellbar. Mir hat schon mancher Ungläubige gesagt, Gott kann sich doch nicht um uns Menschen kümmern. Wenn es wirklich den Gott gibt, von dem die Bibel spricht, und an den ihr Christen glaubt, dann ist es unmöglich, dass der sich um die einzelnen Menschen kümmert. Ja, wenn wir von uns aus sagen wollen, wie Gott ist, kommt natürlich nur eine kümmerliche Vorstellung dabei heraus. Wir sind ja eng und klein und begrenzt in unserem ganzen Denken. Und wenn wir sagen wollen, wie Gott ist, dann gibt es nur einen Gott, der zu den Menschen passt. Den richtigen, wirklichen Gott, den können wir nur durch Offenbarung kennenlernen. Ich glaube, ich habe es hier schon gesagt vor einiger Zeit, aber ich las kürzlich das Wort von dem Philosophen Scherer, in Fachkreisen recht bekannt. Er sagt, von Gott wissen wir nur etwas durch Gott. Wunderbar und knapp ausgedrückt. Aus uns selbst können wir nichts herauspumpen. Aus uns selbst finden wir nur unsere eigenen erbärmlichen kleinen Ideen. Wenn wir etwas von Gott wissen wollen, müssen wir es durch ihn, über ihn erfahren, durch ihn erfahren. Oder anders ausgedrückt, wir können Gott nur kennenlernen durch die Offenbarung, die er uns gibt. Und nun sagt die Bibel uns, dass Gott unsere Nähe sucht. Ich will einige Bibelstellen dazu nennen. 2. Chroniker 16, Vers 9. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Also ein gewaltiges Wort. Stellen wir uns einmal vor, Gottes Augen durchlaufen dauernd die ganze Erde. Etwas können wir uns das heute schon vorstellen. Wir haben heute Satelliten, die können die Erde beobachten. Was wir mühsam im Kleinen machen, macht Gott mit größter Selbstverständlichkeit schon solange die Welt existiert. Und jetzt schaude aus nach solchen, die ihm vertrauen, die mit ihm rechnen. Und das ist das Erstaunliche. Die, die nicht mit Gott rechnen, machen auch keine Erfahrungen mit ihm. Aber an denen, deren Herz auf ihn gerichtet ist, an denen erweist er sich mächtig. Dann wollen wir ein anderes Wort lesen, indem er uns sagt, dass er gegenwärtig ist. Das ist das letzte Wort des Matthäusevangeliums. Da sagt er den Jüngern, nachdem er sie ausgesandt hat, als allerletztes, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und vorher hat er ihnen gesagt, wer er ist? Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Wieder ein Satz, den wir nicht verstehen können. Alle Gewalt auf Erden kann man sich denken, obwohl noch nie ein Mensch alle Gewalt auf Erden gehabt hat. Kaiser Karl V. konnte sagen, in meinem Reich geht die Sonne nicht unter. Er wollte sagen, überall habe ich ein Stück Land und wenn die Sonne kurft, dauernd bescheint sie mein Land, tat sie auch. Trotzdem war ein armer Kerl, hat sich später ins Kloster zurückgezogen, war ein ziemlich gescheiterter Mensch am Ende seines Lebens, obwohl sein Land ja so ausgedehnt war. Alle Macht hat noch nie einer gehabt. Wird auch erst der bekommen, dem der Antichrist sie gibt, kein anderer. Und nun sagt der Herr, mir ist alle Gewalt gegeben, aber nicht nur auf Erden, auch im Himmel. Und der sagt den Jüngern, ich bin bei euch alle Tage. Ein herrlicher Gedanke. Wir haben wieder ein Jahr vor uns. Und wir wissen, so ein Jahr, das ist nie etwas Sicheres. 365 Tage, da kann allerlei passieren. Da macht der eine sterben, der andere verunglücken, der andere schwer krank werden, andere bankrott machen, andere Familienglieder verlieren. Was kann nicht alles in einem Jahr über uns kommen? Und der Herr sagt den Seinen, ich bin bei euch alle Tage. Aber jetzt merken wir schon, diese Zusage gilt nicht allen Menschen. Er sagt dies zu seinen Jüngern. Und der erste Satz sagt ja, dass Gott sich mächtig erweist an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Aber dann wollen wir noch ein Wort lesen, das von der Nähe des Herrn spricht. Lukas 12, da steht es. Es ist auch ein erstaunliches Wort. Lukas 12, ich lese Vers 6 und 7. Werden nicht 5 Sperlinge um 2 Pfennige verkauft und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. So fürchtet euch nun nicht, ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Das sagt uns, dass Gott sich auch um die allerkleinsten und unbedeutendsten Wesen kümmert und dass wirklich nichts passiert ohne seinem Willen. Und dann sagt der Herr uns, die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Es gibt keinen Menschen, der weiß, wie viele Haare er am Kopf hat. Gott kennt uns also viel besser, als wir uns kennen. Gott weiß auch, wie viel wir am Konto haben. Weiß, wie viel Schulden, wie viel Besitz wir haben. Weiß auch, was wir damit machen. Kennt unsere Interessen, unsere Fähigkeiten, was wir machen könnten. Er sieht den, der seine Zeit und seine Fähigkeiten gar nicht nutzt. Er sieht auch den, der sich viel zu viel zumutet, der von sich aus Dinge unternimmt, die er gar nicht kann und darum jämmerlich scheitert. Gott kennt uns wirklich bis ins Letzte. Und da sollten wir uns von ihm leiten lassen. Aber da steht noch etwas über dieses Kennen und dies bei uns sein im Psalm 139. Wir wollen aus diesem großen Psalm einmal die 3 ersten Verse lesen. 139. Jahwe, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du sichtest mein Wandern und mein Liegen und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Da wird uns gesagt, dass Gott sogar unsere Gedanken kennt. Sehr häufig verbergen wir unsere Gedanken. Ein französischer Staatsmann, ich glaube Talleyrand hieß er, hat einmal gesagt, die Sprache ist Menschen gegeben, um ihre Gedanken zu verbergen. Schreckliches Wort, nicht wahr? Der Mann muss wohl die ganze Zeit gelogen haben. Nun, werden die Diplomaten ja häufig tun. Und Gott kennt unsere Gedanken. Wir können Gott nicht täuschen. Versuchen wir Menschen auch oft. Wie mancher mag in einer Gemeinde viel frommer beten als zu Hause. Wie mancher mag in der Gebetsstunde für etwas beten, wofür er die ganze Woche nicht betet. Auf einmal in der Versammlung erwacht seine ganze Frömmigkeit. Ihm wird plötzlich bewusst, dass es Missionare gibt und kranke Brüder und Schwestern. Und siehe da, er betet für sie. Zu Hause betet er wieder nur für sich. Und all das weiß Gott. Auf eine Weise ist es schrecklich, dass da einer ist, der so in uns hineinschaut. Und da sollten wir vor allen Dingen eins wissen. Wir können ihm nichts vormachen. Wir sind ja alle groß darin, einander etwas vorzumachen. Vor Gott geht das nicht. Er kennt uns bis ins Letzte. Aber dann ist da noch ein Satz. Den müssen wir auch wissen. 1. Korinther 6, Vers 19. Wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, dass ihr nicht euer Selbst seid? Der Apostel Paulus hat die Korinther an vieles erinnern müssen. Im ersten Korintherbrief kommt immer wieder der Satz vor, wisset ihr nicht? Vielleicht kommt das daher, weil Paulus 1,5 Jahr in Korinth war. Stellen wir uns einmal vor, 1,5 Jahr. Und er sagt, wenn auch nicht gerade da an die Korinther, Er hätte viele besucht und mit Tränen ermahnt, Nacht und Tag besucht. Der hatte denen ungeheuer viel gesagt. Und die hatten auch ungeheuer viel vergessen. Und darum sagt er immer wieder, ja, wisst ihr das denn nicht? Wir haben es heute viel leichter. Wir können die Bibel zur Hand nehmen. Wir können sie immer wieder lesen. Wir können all das wissen. Und dann sagt er uns, immer vorausgesetzt, dass wir gläubig sind, dass wir wiedergeboren sind. Euer Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Oh, wir sind viel reicher, als wir ahnen, falls wir wirklich wiedergeborene Christen sind. Das kann ein wunderbarer Trost sein, dass Gott bei uns ist. Es gibt Menschen, die einsam leben, die allein sind. Und die leiden gewöhnlich sehr darunter. Mir hat mal eine Schwester gesagt, ich hatte 3 Brüder, alle 3 im Krieg gefallen. Darum sieht mein Leben ganz anders aus, als es sein könnte und sein müsste. Immer stehe ich da allein, mit all meinen Entscheidungen. Aber ein wirkliches Kind Gottes ist nicht allein. Ich bin bei euch alle Tage. Ist ein wunderbarer Trost, wenn wir uns nur dessen bewusst sind. Und wenn wir diese Gemeinschaft pflegen, ist da eine wunderbare Kraft in Not. Andererseits ist es ein schrecklicher Gedanke für den, der eigene Wege geht. Und das tun heute viele Menschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein wirklich wiedergeborener Christ sich auf diese Irrwege ziehen lässt. Aber die religiöse Welt in unserem Land, die steht vor einer ganz neuen Phase. Die Religion, die heute die westliche Welt am stärksten beeinflusst und durchdringt, ist der Hinduismus. Der Gedanke, dass wir Menschen etwas ganz Besonderes sind, dass wir in Wirklichkeit wie Gott sind. Wenn man die Bibel kennt, dann wundert einen das nicht. Schon die Schlange hat zu Adam und Eva gesagt, ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und das ist der Zentralgedanke des Hinduismus. Wir hatten ja vor einigen Jahren einen Guru hier, der im Stadthaussaal davon erzählt hat, wie er selbst nicht nur Tage, sondern Monate und Jahre lang und jeden Tag stundenlang da gesessen und sich selbst gesagt hat, ich bin Gott, ich bin Gott. Und heute fangen Millionen an, diesen Wahnsinn zu betreiben. Gott ist uns nah. Gott meint es gut mit uns, aber wir sind nie Gott. Wir sind Geschöpfe und unser ganzer Reichtum besteht darin, dass er uns liebt und dass er uns reich und froh machen will. Nun mag mancher denken, lassen wir uns denn nicht von unserem Gewissen leiten? Und ist das Gewissen nicht uns von Gott gegeben? Ganz sicher. Aber das Gewissen ist nicht Gottes Stimme, wie viele denken. Wenn nämlich das Gewissen Gottes Stimme wäre, dann müsste es uns allen ja dasselbe sagen. Denn Gott redet nur mit einer Stimme. Der ist nicht wie das bleiche Sicht, das eine gespaltene Zunge hat. Gott redet nur mit einer Stimme. Und wenn das Gewissen Gottes Stimme wäre, dann müssten wir alle dasselbe denken und wollen. Ich will einmal einige Verse lesen, die uns zeigen, dass das Gewissen ganz gegen Gott gehen kann. Ich lese Apostelgeschichte 26, Vers 9 bis 10. Da spricht der Apostel Paulus davon, was er getan hat, ehe er zum Glauben kam, als er noch der Pharisäer war, der die Christen verfolgte. Ich meinte freilich bei mir selbst, gegen den Namen Jesu des Nazaräers viel Widriges tun zu müssen. Was ich auch in Jerusalem getan habe, Und viele der Heiligen habe ich in Gefängnisse eingeschlossen, nachdem ich von den hohen Priestern die Gewalt empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu. Das tat Paulus, oder Saulus hieß er damals, weil sein Gewissen ihn trieb. Er war der Überzeugung, gegen diesen Jesus von Nazareth muss ich als treuer Knecht Gottes kämpfen. Das war seine Überzeugung. Und es war absolut falsch, was er machte. Ein zweites Wort wollen wir noch lesen, aus Johannes 16, Vers 2. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt aber die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst darzubringen. Überlegen wir einmal, wie falsch wir Menschen liegen können. Da sind Menschen, die wollen Gott einen Dienst tun. Die nehmen Gott ernst und bringen die Jünger Jesu um. Ist das nicht erschütternd? Die folgen ihrem Gewissen. Das Gewissen ist nicht immer Gottes Stimme. Ergreifend ist ja die Szene, die von Johannes Hus erzählt wird. Man hat ihm freies Geleit versprochen. Der Kaiser und die Kirche brachen ihr Wort. Man warf ihn ins Gefängnis. Nach einigen Monaten wurde er rausgeholt, um verbrannt zu werden. Er war ein alter, gebrochener Mann geworden, konnte nur noch mühsam gehen, mit Geschwüren war sein Körper überdeckt. Und wie er nun zum Scheiterhaufen geführt wird, da kommt da noch einer, der auch meint, Gott einen Dienst zu tun. Ein Bauer, meist wird gesagt, ein Bäuerlein, und ich meine, das passt da auch besser, mit einer Karre Holz, wollte noch einen kleinen Beitrag leisten für den Scheiterhaufen. Und Hus, in einmaliger Größe, der hat nur gesagt, o heilige Einfalt, das gibt's tatsächlich. Meinen Menschen Gott einen Dienst zu tun und werden zu Verbrechern. Nein, das Gewissen ist die Stimme, die uns an die höchsten Werte bindet, die wir kennen. Für jeden Christen sollte der Wille Gottes der höchste Wert sein. Und wenn er richtig steht, dann bindet ihn sein Gewissen an den Willen Gottes und an das Wort Gottes. Jetzt kommen wir zu unserem dritten Begriff. Der erste war ja die Größe Gottes, der zweite die Nähe Gottes und der dritte die Heiligkeit Gottes. Die Heiligkeit Gottes wird in der Bibel sehr stark betont. Erstaunlicherweise finden wir zwei Aussagen über Gottes Heiligkeit, die sich sehr ähnlich sind. Die erste steht in Jesaja 6. Die kennen wir sehr gut, die will ich nicht lesen. Ich will aus Offenbarung 8, Vers 4 die zweite lesen. Sie ist der in Jesaja 6 sehr ähnlich, aber eigenartigerweise weniger bekannt. Offenbarung 8, Vers 4. Nein, 4, Vers 8 muss sein. Und die vier lebendigen Wesen hatten ein jedes von ihnen für sich je sechs Flügel. Ringsum und inwendig sind sie voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Die Engel rufen also nur eins aus, nur die Heiligkeit Gottes. Gott ist auch mächtig. Gott ist der Schöpfer. Gott ist ewig. Gott ist Liebe. Von all dem sagen die Engel nichts. Sie rufen nur die Heiligkeit Gottes aus. Und jetzt ist die große Frage, ob uns die Heiligkeit Gottes interessiert und bewegt. Der Herr Jesus hat die Jünger beten gelehrt. Sehr interessant. Die Jünger haben ihn ja gebeten, Herr, lehre uns beten. Ich könnte mir denken, dass mancher Christ einem anderen sagen würde, lieber Bruder, beten kann jeder. So dumme Sätze können wir sprechen. Der Herr hat nicht gesagt, beten kann jeder. Er hat gesagt, Oh, ihr wollt beten lernen? Jawohl, ich bring's euch bei. Und die erste Bitte, die die Jünger sprechen sollen, wenn sie sich an Gott wenden, ist: geheiligt werde dein Name. Ich weiß nicht, ob wir das tun. Das will nicht sagen, dass wir unbedingt diese Form gebrauchen sollen. Aber es soll uns ein Anliegen sein, dass der Name Gottes geheiligt wird. Dem ungläubigen Menschen ist das völlig gleichgültig. Und wie mancher mag schon in diesen ersten Tagen Gott angefleht haben, er möchte ihm helfen in diesem Jahr. Wir sagen uns das ja auch, wenn einer am Telefon anruft: ja, ich wünsche dir Gottes Beistand und Segen und Kraft. Aber wie oft ist es unser Anliegen, dass durch uns Gott geehrt wird? Inwiefern uns die Heiligkeit Gottes überhaupt interessiert, das können wir daran sehen, ob wir böse, sogar zornig werden, wenn Gott beleidigt wird. Stellen wir uns mal vor, es sagt jemand zu einem jungen Mann: ach, dein Vater ist ja nur so ein alter Trottel, der würde ihm an den Hals springen. Was wird denn über Gott gesagt? Ich will euch drei Beispiele geben. In der evangelischen Kirche gibt es den Ausdruck Theologie nach dem Tode Gottes. Also gemeiner kann man es eigentlich nicht fassen. Man muss schon intelligent sein, um etwas so Gemeines zusammenzustellen. Aber das haben die fertig gebracht. Und es gibt noch viele Christen, die sagen: jo, die denken das heute so. Dann sind sie damit fertig. Nicht wie der junge Mann, der wütend wird, wenn man sagt, ein Vater ist ein alter Trottel. Ein zweiter Ausdruck: die Religionen wollen alle dasselbe. Allah ist schließlich nichts anderes als der Gott der Christen. Kann man heute hören. Halten viele für gut und fein. Oder Maria die Mutter Gottes zu nennen. Man muss sich das einmal vorstellen. Gott ist von Ewigkeit her. Maria war ein Geschöpf und sie wird die Mutter Gottes genannt. Und es lässt all die Frommen kalt. Möchte Gott uns doch bewusst sein als der Heilige? Freuen wir uns darüber, dass Gott heilig ist? Ich will einmal eines der Gebete aus der Offenbarung lesen. Kapitel 19, Vers 1 bis 2. Wir finden ja viel. Hörte ich wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge in dem Himmel, welche sprachen: Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Hurerei verderbte, und hat das Blut seiner Knechte gerecht an ihrer Hand. Die Menschen freuen sich da, dass Gott seine Herrschaft angetreten hat und für Recht sorgt. Auf unserer Erde gibt es ja keine Gerechtigkeit, das wissen wir doch längst. Auf unserer Erde gibt es unendlich viel Elend, das wir Menschen uns selbst zufügen. Ausbeutung, Unterdrückung, Mord. Wir kennen doch all die Schrecken. Und dann zu wissen, dass Gott das einmal alles sühnen wird. Es geht uns doch ans Herz, wenn wir lesen, wie unbarmherzig manche Herrscher mit Millionen von Menschen umgegangen sind. Und nie wird ein irdisches Gericht sie belangen. Aber Gott wird einmal für Gerechtigkeit sorgen. Wir lesen ganz deutlich im Psalm 11, Vers 5, dass Gott den Sünder hasst. Und in Hebräer 12 wird Gott genannt der Richter aller. Ein wunderbarer Trost für alle, die stöhnen unter der Ungerechtigkeit auf unserer Erde. Gott ist der Heilige, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen.
Und dann als letztes etwas über die Liebe Gottes. Die ungläubigen Menschen bestreiten nicht nur die Liebe Gottes, sie lachen uns laut aus. Und das kommt daher, weil die nur die irdische Seite sehen. Weil die Gott in ihre Überlegungen überhaupt nicht hineinbeziehen. Weil sie denken, wenn ein Mensch die Augen schließt, dann wäre seine Existenz zu Ende. Es ist lächerlich, wenn wir Gottes Verhältnis zu uns nur nach dem beurteilen wollen, was wir hier im Leben sehen. Ich kann doch ein Buch auch nicht beurteilen, indem ich nur einen Satz daraus lese. Unser Leben ist doch nur ein Bruchteil unserer Existenz. Die Menschen würden Gottes Liebe nicht bestreiten, wenn er ihnen allen ein schönes Leben auf dieser Erde gäbe. Sagen wir mal, alle 120 Jahre bei großem Reichtum, großem Ansehen, bester Gesundheit, Familienglück, ich weiß nicht, was sie noch alle haben wollten. Ein spöttischer Dichter hat sich mal eine Wohnung gewünscht, wo vorne der Alexanderplatz und hinten die Riviera wäre. Das sind so die Träume, die einige haben. Ist natürlich alles Unsinn. Gott sorgt für unsere Ewigkeit. Und wenn die Bibel von der Liebe Gottes spricht, dann spricht sie davon. Ich will zwei der bekanntesten Verse nennen. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott sieht weiter als wir. Er sieht, was auf uns zukommt. Er sieht und weiß, dass eine Auferstehung zum Leben und auch eine Auferstehung zum Gericht gibt. So wie uns das ganz klar in Johannes 5, Vers 28 gesagt wird. Wenn da einer zum Friedhof geschafft wird, dann sind die Würfel gefallen. Entweder Auferstehung zum Leben oder Auferstehung zum Gericht. Und Gott will, dass wir alle in das Leben eingehen. Der zweite Vers, Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wieder zeigt sich, dass Gott um unsere Ewigkeit besorgt ist. Und wir, naiv, kurzsichtig, wie wir von Natur sind, wir denken immer nur an die irdischen Dinge. Was wäre das für ein Jammer, wenn Gott sich von uns umstimmen ließ und sagte, ach, ich merke, ihr wollt ja ganz was anderes und ich bin so dumm gewesen, habe für die Ewigkeit gesorgt. Nein, jetzt mache ich wunderbare Verhältnisse auf der Erde, kriege in Jugoslawien heute Abend noch zu Ende und so fort. Nein, Gott weiß, was wichtiger ist und Gott gibt uns das, was wir wirklich brauchen. Allerdings, es wäre für Gott viel leichter gewesen, uns angenehme Verhältnisse auf der Erde zu schaffen, als für die Vergebung unserer Sünden zu sorgen. Das konnte selbst der allmächtige Gott nicht durch einen Entschluss oder eine Vorschrift erledigen. Dazu musste er seinen Sohn senden, der unsere Schuld sühnte. Und nun will ich zum Schluss noch ganz kurz etwas über unsere Liebe sagen. Viele Christen sprechen gern über die Liebe. Und ich will zwei Bibelworte darüber lesen, die uns zeigen, wie das ist, wenn Menschen zur Liebe fähig sind. Das erste, 1. Johannes 4, Vers 8. 1. Johannes 4, Vers 8. Nein, Vers 7 ist es. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und ein Wort aus Römer 5. Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen
durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist. Hier ist uns einmal gesagt worden, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Hier stehen wir vor der alten Tatsache, die sich immer, immer wieder zeigt im Worte Gottes, dass in uns nichts Gutes ist. Und der Gedanke, ein nicht wiedergeborener Mensch könnte einen anderen lieben, abgesehen von Eltern, Kindern, Mann und Frau, das gewiss, das ist einfach unsinnig. Der Herr sagt, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerungen, und die verunreinigen den Menschen. Der Traum vom guten Menschen, der müsste, nachdem wir ungefähr 5000 Jahre Geschichte schreiben und darum ungefähr wissen, was in der Zeit sich abgespielt hat, wie Menschen sich bekämpft, unterdrückt, betrogen, ausgebeutet haben, da müsste der Traum vom guten Menschen eigentlich ausgeträumt sein, besteht aber immer noch. Unser Wort sagt uns, dass nur der Wiedergeborene Liebe üben kann. Nur aus Gott können wir sie bekommen. Aber nur noch zum Schluss einen Gedanken. Es gibt immer wieder Christen, die sich beklagen, dass sie keine Liebe finden. Oh, in dieser Gemeinde ist aber auch gar keine Liebe. Sie sollten sich eins sagen lassen. Nirgendwo werden wir aufgefordert, Liebe zu suchen. Immer werden wir aufgefordert, Liebe zu üben. Ich kenne keine Stelle in der Bibel, wo es heißt, schau dich mal um, ob du nicht irgendwo Liebe findest. Müsste doch welche sein. Wisst ihr, warum das nicht geht? In 1. Korinther 13 haben wir ja den ausführlichen Bericht über die Liebe. Und als der Schlüsselvers, alles dessen, was gesagt wird, erscheint mir Vers 5. Hier muss ich allerdings sagen, das ist meine persönliche Ansicht. Und du magst jetzt sagen, nein, nein, das ist ein ganz unwichtiger Vers, andere sind wichtiger. Also für mich ist Vers 5 der wichtige. Sie suchen nicht das Ihrige. Ich glaube, das ist der Schlüsselvers über die Liebe. Sie suchen nicht das Ihrige. Und wenn jetzt einer umherläuft und sagt, wie viel Liebe ist denn hier, wie viel ist denn hier für mich? Der sucht ja was für sich, als ein ganz hohler Bursche. Wir können nur Liebe üben, wenn die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Und das kann nur geschehen, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Und darum bleibt diese Frage wirklich die Schlüsselfrage für uns alle. Bin ich ein wiedergeborener Christ, dann lösen sich alle Probleme und sonst häuft sich eins auf das andere. Aber kommen wir zurück zum Anfang. Ich bin überzeugt, dass die beste Definition von Glauben die ist: Glaube ist meine Vorstellung von Gott, meine Vorstellung vom Herrn. Es geht um mehr als das, was in Hebräer 11 steht, nicht nur die Dinge, die man nicht sieht. Ich will wissen um den Schöpfer, den man nicht sieht, um den Gott, den noch nie ein Mensch gesehen hat und den auf dieser Erde auch keiner sehen kann, dass ich von ihm das richtige Bild habe und dass ich es stets vor Augen habe, seine Größe, seine Nähe, seine Heiligkeit und seine Liebe. Und sie alle gleichen sich. Sie sind jedes für sich unvorstellbar groß, unvorstellbar herrlich. Es gibt keinen Zweig Gottes, den wir ausschöpfen können. Wir können immer nur einiges erfahren. Und durch Gottes Gnade können wir immer mehr erfahren. Und in der Ewigkeit werden wir ihn ganz erkennen. Wer in die Unendlichkeit hineinstartet, und das tut jeder, der sich mit Gott befasst, der freut, kann nicht ans Ende kommen, freut sich, dass er nicht ans Ende kommt.
Aber wir dürfen so viel erfahren, dass wir froh und richtig unseren Weg gehen. Und das ist ja, was wir brauchen.